von der Seite Gottes her gesehen, ist das Heil unverlierbar, denn es ist allein Gottes Werk. Wir können da nichts hinzufügen. Es ist alles zu 100% am Kreuz von Golgatha durch den Herrn Jesus errungen, als er dort sein Leben für uns hingegeben hat, sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von allen Sünden. Das Heil wird demjenigen geschenkt, der es im kindlichen Glauben annimmt. Nun aber gibt es auch die Seite des Menschen. Und wir sind ja alle Menschen. Vom Menschen her gesehen muss man rechnen mit der Schwachheit von uns Menschen. Der Mensch, der in seinem Wesen schwankend ist und das Heil, das ihm angeboten und geschenkt wird, leider auch ablehnen und verlieren kann. Das möchte ich noch begründen. Der Mensch braucht deshalb Gottes Unterstützung, Ermutigung und Ermahnung. Und davon ist die Bibel voll, von diesen Ermahnungen. Also, von der komplementären Sicht her erklären sich die Bibelstellen, die zum Teil gegensätzlich erscheinen, mit einem Schlag. Wir finden eben beide Aussagelinien in der Heiligen Schrift, die Souveränität, also Allmacht Gottes, der sein Heil anbietet und schenkt in seiner freien Gnade, und gleichzeitig die Schwäche des Menschen, der deshalb immer wieder aufgerufen und ermahnt werden muss, in Christus zu bleiben, nicht schwankend zu werden und nicht abzufallen. Es wird ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, ihr habt Geduld mitgebracht und dürft euch gerne auch die Bibelstellen nachher noch mitschreiben. Wichtig ist zu betonen, es gibt keine unwiderstehliche Gnade, sondern die Bibel sagt es klar, der Mensch muss sich für Christus entscheiden und ihm dann auch konsequent nachfolgen. Wir sind keine Marionetten. Nun, in zwei Hauptpunkten möchte ich zunächst betrachten, wichtige Bibelstellen für die Allmacht und Gnadenwahl Gottes. Und das Zweite sind dann die Bibelstellen für die Schwachheit und notwendige Wachsamkeit von uns Menschen. Beide Linien. Es wird immer wieder angeführt von den Vertretern der Unverlierbarkeitslehre, Stellen wie Johannes 10, 27 bis 29. Ich werde die lesen und auch kurz erklären. Jesus Christus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Der Herr Jesus spricht hier von wirklich gläubigen und wiedergeborenen Christen, seinen Schafen, und denen spricht er zu, dass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Wir brauchen also keine Angst zu haben, wenn Feinde von außen uns bedrohen. Der Herr wird uns bewahren. Allerdings wird hier nichts gesagt über die Anfechtungen und Sünden im Inneren des Christen. Es sind die Räuber, die von außen kommen, die die Schafe stehlen, aber im Inneren, darüber ist mit dieser Stelle nichts gesagt. Dann weitere Stelle, 1. Petrus 1, 3 bis 7. Das ist sehr interessant, weil hier beide Seiten dieser Komplementarität vorkommen. Und man muss ja beide Seiten hören. 1. Petrus 1, 3 bis 7. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden zum Heil durch den Glauben, zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also hier steht, es ist ein Erbe im Himmel, unverweltlich, und da werden wir durch den Glauben bewahrt. Steht aber auch schon der Glaube, ja, der kann ja auch schwankend sein, aber bewahrt. Dann heißt es aber weiter ganz deutlich: Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also wir haben hier beides, die Bewahrung zum Heil und gleichzeitig die Bewährung des Glaubens. Merkt ihr? Der Herr kann es bewahren, gleichzeitig müssen wir uns auch bewähren, natürlich in seiner Kraft. Das Prinzip der Komplementarität, kein Widerspruch, sondern Ergänzung. Vertreter der Unverlierbarkeit, ich habe das selber im Internet schon gehört, Vorträgen. In der Schweiz gibt es einen ganz bekannten Vertreter, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen will. Solche Vertreter der Unverlierbarkeit zitieren gerne die erste Hälfte, die Bewahrung zum Heil. Wir werden ewiges Heil haben, immer bewahrt. Aber sie lassen die Bewährung des Glaubens weg. Ja, so einfach wird die Bibel hier auseinandergerissen. Aber das ist genau falsch. Wir müssen den Zusammenhang beachten. Also Bewahrung und Bewährung. Jetzt gehen wir zum Römerbrief. Das sind ja Stellen, die gerade von calvinistischer, aber auch darbistischer Seite, John Nelson Darby meine ich damit jetzt und Johannes Calvin, die immer wieder von deren Nachfolgern angeführt werden. Und die sind natürlich Stellen, die sind nicht so einfach, das ist klar. Aber wollen wir mal lesen, was da steht. Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Man spricht ja von der goldenen Kette, die Catena Aurea, diese Abfolge. Was steht hier am Anfang? Das Vorauswissen Gottes, die er zuvor ersehen hat, die hat er vorher bestimmt. Ich erkläre das so, und nicht nur ich, auch andere haben das so erkannt, etwa Professor Erich Mauerhofer, der auch einen sehr guten Artikel über diese Frage geschrieben hat, dass nämlich am Anfang das Vorauswissen Gottes steht. Weil ja Gott allwissend ist, kennt er die Zukunft. Man muss sich so vorstellen, dass wir als Menschen in einem Raum-Zeit-Kontinuum leben. Und Gott ist außerhalb und oberhalb dieses Raumzeitgefüges. Das heißt, er sieht am Anfang auch schon das Ende. Er weiß schon, wer sich bekehren wird und wer nicht, wer festbleiben wird im Glauben und wer abfallen wird. Das weiß Gott alles voraus. Und bei denen, von denen er weiß, die werden sich bekehren und die werden auch festbleiben bis ans Ende, die sind erwählt, ganz einfach. Und die sind auch vorherbestimmt. Das Vorauswissen Gottes steht hier am Anfang. Die er voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Aber es ist nicht so, dass Gott willkürlich Menschen erwählt zum Heil und die anderen zur Verdammnis. Er weiß es einfach vorher, wie der Mensch reagieren wird auf den Gnadenruf des Evangeliums. Ist das verständlich? Das ist eigentlich der Schlüssel, um diese Frage richtig zu verstehen. Sonst wird man immer wieder zu einseitigen Ansichten kommen. Das Vorauswissen Gottes. Gott ist ewig, er weiß die Zukunft und nur aufgrund des Vorauswissens Gottes erfolgt die Vorherbestimmung. Die Bekehrung aber muss der Mensch in eigener Verantwortung vollziehen. Wäre der Mensch nur eine Marionette ohne eigenen Willen, dann wäre ja Gott schuld, wenn Menschen in die Hölle kommen. Und das ist unmöglich, denn Gott will, gemäß 1. Timotheus 2, Vers 4, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Aber es ist auch kein Automatismus, wie es jetzt wieder in der Allversöhnung dann behauptet wird, weil Gott Liebe ist, macht er das auch, dass am Schluss alle gerettet sind. Nein, für mich ist hier der Schlüssel, um das richtig zu verstehen, 2. Korinther 5. Da steht einerseits, Gott hat die Welt in Christus versöhnt mit sich selber. Die Versöhnung ist angeboten, grundgelegt am Kreuz auf Golgatha. Aber dann steht gleichzeitig in 2. Korinther 5, Vers 20, der Aufruf, lasset euch versöhnen mit Gott. Das wäre sinnlos, wenn der Mensch eine Marionette wäre. Wie soll er dann überhaupt auf so einen Ruf reagieren können? Also nochmal, wer sagt, dass Gott alles vorherbestimmt hat zur Verdammnis oder zum Heil, der gibt eigentlich Gott die Schuld, dass Menschen in die Hölle kommen. Der Mensch hat ja dann überhaupt keine Entscheidungsfähigkeit oder Verantwortlichkeit. Das gilt genauso bei den anderen Stellen in Römer 8. Da geht es ja noch weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor, nur einige Auszüge. Römer 8, ab Vers 31, da heißt zum Beispiel, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Oder wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann, im Bibelsaal hängt es oben, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oder dann in Römer 9, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise. So erbarmt er sich, über wen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht, oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen. Und so weiter. Also wenn man diese Stellen isoliert liest, könnte man denken, ja, Gott macht alles willkürlich, ja, ist keinerlei Verantwortung und bist ja dann auch nicht schuld, wenn die Hölle kommt, wenn man das so auslegen würde, dieses Gottesbild. Dave Hunt, sein letztes Buch, da wo er eine Kritik des Calvinismus geschrieben hat, hat den Titel getragen, eine Frage der Liebe. Es ist die Frage, was für ein Gottesverständnis habe ich? Es ist ein Gott, der einfach Menschen zur Verdammnis vorherbestimmt. Das wäre nicht die Liebe Gottes in 1. Johannes 4. Also ich verstehe das so, dass Gott eben durch dieses Vorauswissen auch erwählt, aber nicht willkürlich. Das sehen wir gerade am Beispiel des Pharao, um mal das Beispiel herauszugreifen aus Römer 9. Der Pharao, der wurde nicht einfach so verstockt von Gott, sondern wisst ihr, was da vorausgegangen ist? Wenn man liest in 2. Mose, da steht fünfmal, bei den ersten fünf Plagen, hat er selber sein Herz verstockt. Und dann ab 2. Mose 9 und 10 dann, bei den letzten fünf Plagen, da heißt es, der Herr verstockte sein Herz. So verstehe ich das. Das ist das Vorauswissen Gottes, Pharao wird sich verstocken. Und wenn das diese Verstockung dann sich festsetzt im Menschen, dann gibt es irgendwann den Punkt ohne Wiederkehr, der Point of No Return, wo man dann nicht mehr Buße tun kann, wie es im Hebräerbrief heißt. Und das ist beim Pharao geschehen. Davor möge Gott bewahren. Aber auch der Mensch sollte sich nicht verstocken, bis es zu spät ist. Ja, das sind keine einfachen Stellen im Römerbrief, aber wir dürfen hier keinen Willkürgott machen, sondern einen Gott, der unsere Entscheidung weiß und auch ernst nimmt. Er zwingt niemanden in den Himmel und er verdammt auch niemanden einfach so in die Hölle, sondern der Mensch selber wählt diesen Weg, so wie der Pharao. Und das wird durch weitere Stellen bestätigt. Johannes 6, Vers 44. Jesus spricht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Natürlich, wir beten, dass Menschen sich bekehren, dass der Herr das Herz weich macht. Gott möchte das und er wird auf unser Gebet antworten. Es ist immer wieder ein Wunder, wenn sich Menschen bekehren. Das ist zweifellos so. Aber gleichzeitig gilt es auch, dass wir darauf positiv antworten sollen, auf dieses Ziehen. Etwa im Alten und Neuen Testament einige Stellen, Josua 24, Vers 15. Da heißt es, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und dann sagt Josua, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen das, der Wille. Und Matthäus 23, 37, die bekannte Stelle, wo der Herr Jesus vor Jerusalem steht, auf dem Ölberg gegenüber und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Also auch da wurde das Heil nicht aufgezwungen, einfach so. Und auch der Apostel Paulus schreibt an vielen Stellen, so auch in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das sind alles aktive Handlungsformen in seinem Leben, kein Marionettendasein. Und jetzt im zweiten Teil, das erste war ja die Souveränität Gottes, möchte ich eingehen, und das ist jetzt auch genau auch die Antwort auf diese Unverlierbarkeitslehre, wichtige Bibelstellen für die Schwachheit und notwendige Wachsamkeit von uns Menschen. Da gibt es nämlich viele Stellen, die uns immer wieder wachrütteln möchten. Ich lese einfach einige vor. 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, befleißigt euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Hier sind Brüder angesprochen, Gläubige. Und die werden nicht straucheln, aber vorausgesetzt, dass sie die Berufung und Erwählung festmachen, nicht einfach so laufen lassen. Also man muss das auch annehmen. Und eine der wichtigsten Stellen in dieser Hinsicht ist Johannes 15, Vers 1 bis 11. Das ist dieses Bildwort vom Weinstock und den Reben. Hier steht, ich habe es nicht genau gezählt, mindestens 5-mal das Wort, bleibet in mir, bleibet. Ich lese einige Auszüge. Johannes 15, da sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und jetzt kommt es. Bleibet in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen wie die Reben verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und so weiter. Also der Weinstock ist Jesus, die Reben sind die wirklich Gläubigen. Es kann nicht sein, dass Namenschristen am Weinstock sind. Ja, das wären falsche, aufgepfropfte Dinge, die nicht zum Weinstock gehören. Es ist wirklich so, dass da diese Beziehung zwischen Jesus und den als Weinstock und den Reben, den Gläubigen, da ist. Also sie sind sein Kind. Aber wieso ruft der Herr Jesus auf, in ihm zu bleiben? Weil es eben die Möglichkeit gibt des Abfallens, ja, dass man nicht mehr die Frucht bringt und dann erkaltet, lau wird, abfällt und so weiter. Im Griechischen stehen zwei Begriffe für Abfallen im Neuen Testament. Apostasia, ist auch vielleicht bekannt, Apostasie, das heißt Abfall oder Trennung, also Abkehr vom rettenden Glauben. Und das Verb parapipten, das bedeutet Abfallen vom richtigen Weg, abkommen, den schmalen Weg Jesu verlassen. Und das kommt oft vor. Im Alten Testament kommt auch schon vor, mit den parallelen Begriffen in 5. Mose 11, 16. Israel wird immer schon gewarnt, als das Volk Gottes im Alten Bund, gewarnt davor, dass sie abfallen. Da heißt es in 5. Mose 11, 16, hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und anderen Göttern dient und sie anbetet. Auch in Josua 22, 16, so lässt euch sagen, die ganze Gemeinde des Herrn, wie versündigt ihr euch an dem Gott Israels, dass ihr euch heute abkehrt von dem Herrn und dass ihr euch einen Altar baut und von dem Herrn abfallt. Bevor ich aufs Neue Testament komme, möchte ich gerade auf diese Bundesschlüsse noch eingehen. Wenn Gott einen Bund schließt mit uns Menschen, mit seinem Volk Israel oder auch mit Menschen, dann ist es immer an Bedingungen geknüpft. Wenn, dann, wenn ihr dies einhaltet, dann werde ich auch weiterhin den Bund aufrechterhalten. Zum Beispiel 2. Mose 19, 5 beim Sinai-Bund. Gott spricht, wenn ihr meiner Stimme gehorcht und meinen Bund haltet, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. So wie Gottes Volk den Bund mit Gott immer wieder gebrochen hat, so hat auch der Christ leider die Möglichkeit, den Bund mit Gott aufzukündigen. Das macht die Bibel deutlich. Und damit der Christ das nicht tut, braucht er immer wieder die Erinnerung an Gottes Macht und Güte und die Ermahnung, im Glauben festzubleiben. Jetzt Beispiel aus dem Neuen Testament. Kolosser 1, 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich, und jetzt kommt dieses Wenn, ja, wenn dann, wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also hier handelt es sich eindeutig um mit Gott versöhnte Heilige. Das heißt ja, die versöhnt sind mit ihm. Sie müssen aber fest im Glauben bleiben, damit sie nicht von der Hoffnung des Evangeliums abgebracht werden. Also nicht nur im Hebräerbrief, manchmal heißt Hebräer, das ist auch wieder so eine Sonderlehre, sei nur an die Juden geschrieben. Natürlich ist es in erster Linie an Hebräer, aber es ist auch an die ganze Gemeinde gleichzeitig adressiert. Aber hier haben wir zum Beispiel einen Kolosserbrief, ja, Kolosse. Da wird auch schon gewandt. Und jetzt kommt Hebräer, Hebräer 3, 12 bis 14. Habt Acht, ihr Brüder, also auch hier gläubige Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Haben wir den Begriff abzufallen. Und damit es nicht geschieht, heißt weiter, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. So wie es beim Pharao war. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Das Festhalten wird hier wieder betont. Das ist an sich so klar, ja, aber viele verstehen es einfach nicht oder wollen es nicht verstehen. Und dann Römerbrief, auch da, also nicht nur Hebräer, Römer 11, 22. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Wenn du nicht bleibst, so wie Jesus sagt, Johannes 15, so auch in Römer 11, wenn du nicht bleibst, wirst du abgehauen, ja, von dem Ölbaum praktisch. Und auch der Apostel Petrus warnt im zweiten Petrusbrief vor den schrecklichen Folgen des Abfalls. Zieht sich also durch alle Briefautoren durch. 2. Petrus 2, 20 bis 22. Da heißt es über den Abfall, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, also sind wirklich gerettet gewesen, aber dann wieder verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Also auch hier wird von einem Gotteskind ausgegangen, das nach seiner Erkenntnis Gottes wieder auf den Weg der Sünde umgekehrt ist. Jetzt aus den Evangelien, Worte Jesu. Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, damit sind echte Jünger gemeint, die im kindlichen Glauben zu Jesus stehen. Ganz klar, ja. Einer dieser Kleinen, die an mich glauben, wer einen solchen zum Abfall verführt, also es ist möglich, dass Gläubige verführt werden. Erleben wir doch Tag für Tag in unseren Kreisen, oder? Wer das tut, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Auch eine ganz klare Stelle. Und Matthäus 24, 10, das ist die Warnung in der Endzeitrede. Das, was wir heute erleben in ehemals klarstehenden Kreisen, Gemeinschaften, Freikirchen, Landeskirchen und so weiter. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 10, dann werden viele abfallen, am Ende nämlich, und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und genauso im 1. Timotheusbrief, die gleiche Warnung, 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden. Nicht vom Aberglauben oder vom Halbglauben, vom Glauben werden sie abfallen, steht hier. Und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Ja, und dann kommen wir zu Hebräerbrief nochmal. Also Hebräer 3 haben wir schon gehört. Und jetzt Hebräer 10 und Hebräer 6. Das sind ja solche Kardinalstellen in dieser Frage. Ich weiß, dass das seelsorgerlich wichtige und auch schwierige Stellen sind. Es gibt Leute, die regelrecht zerbrechen an diesen Stellen. Aber ich sage immer so, wenn du da noch traurig bist über deinen Weg, dann hast du nicht diese letzte Sünde und Loslösung von Jesus getan, sonst würdest du nicht mehr in die Seelsorge kommen. Da heißt nämlich in Hebräer 10, 26 und 27, Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann haben wir fernerhin kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Ja, also das ist natürlich eine Warnung davor. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Wir sollen mit der Rettung nicht spielen, das dürfen wir nicht tun. Dazu ist das Werk am Kreuz zu heilig. Aber wenn jemand Reue empfindet und sich fragt, bin ich verloren, kann ich noch umkehren, dann bin ich sicher, dass der Mensch diese letzte Stufe nicht erreicht hat, dass es noch Hoffnung gibt. Also da muss keiner verzweifeln, ja, der vielleicht jetzt sich mit dieser Frage rumschlägt. Sonst wäre der jetzt zum Beispiel jetzt nicht hier, ja, dann würde so eine Konferenz schon gar nicht mehr besuchen und auch nicht mehr in die Seelsorge kommen. Dann Hebräer 6, 4 bis 6. Da wird immer diskutiert, waren das jetzt echte Gläubige oder waren es nur Namenschristen? Lesen wir mal, was da steht, Hebräer 6, 4 bis 6. Und das bezieht sich, sage ich ganz klar, auf die ganze Gemeinde, nicht nur auf die jüdischen Menschen, die Hebräer. Natürlich in erster Linie wird hier den Hebräern gesagt, Jesus ist unser hoher Priester, das vollkommene Opfer. Aber das ist an die ganze Gemeinde auch gerichtet. So wie auch der Römerbrief auch für Christen aus den Juden gilt. Und nicht nur für Römer. Das wäre ja absurd, ja. Römerbrief nur für Römer, Hebräer jetzt nur für Hebräer. Das ganze Neue Testament gilt für uns alle. Dürfen wir keine falsche Schriftteilung machen. Also Hebräer 6, 4 bis 6. Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind. Es ist also unmöglich, die wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Ich frage euch, handelt es sich hier jetzt um echte Kinder Gottes oder nicht? Ja, da wird viel diskutiert. Die haben nur geschmeckt, aber nicht gegessen, wird gesagt und so weiter. Aber liebe Geschwister, das kann man so einfach nicht behaupten, denn ich lese mal eine Parallelstelle, das wird oft übersehen, in Hebräer 2, Vers 9, auch im Hebräerbrief. Da wird der gleiche Begriff für Schmecken verwendet, und zwar auf Jesus angewendet. Und was heißt es hier? Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Er hat den Tod geschmeckt. Was heißt das jetzt? Hat Jesus den Tod geschmeckt, aber nicht gegessen? Ist er nicht wirklich gestorben? Also geschmeckt heißt wirklich durchlitten. Er hat den Tod wirklich erlebt. Und genauso waren das echte Christen, die wirklich das Heil geschmeckt haben, also erlebt. Sonst wäre ja diese Parallele in Kapitel 2, Vers 9 auch nicht bis zur Vollendung zu verstehen. Versteht ihr diese Logik? Ja? Also der gleiche Begriff schmecken wird ja auf den Herrn Jesus angewendet, der den Tod geschmeckt hat, also wirklich erlebt hat. Und wenn es heißt, sie haben geschmeckt, ich lese nochmal, die himmlische Gabe, das Wort Gottes, die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, dann waren die wirklich gerettet. Und vor allem steht ja hier dann noch, Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Kann ein Namenschrist des Heiligen Geistes teilhaftig sein? Unmöglich. Wisst ihr, der Heilige Geist ist ja keine Sache, die man quantifizieren könnte. Also aufteilen, ein bisschen Heiliger Geist, aber nicht alles, es geht nicht. Entweder der Heilige Geist wohnt im Herzen oder gar nicht, weil der Heilige Geist ist eine Person, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und den gibt es nur ganz oder gar nicht. Entweder der Heilige Geist wohnt in dir oder wohnt nicht in dir. Und wenn es heißt, der Heilige Geist ist teilhaftig, dann waren die wiedergeboren, gemäß Johannes 3. Und wenn sie dann doch abgefallen sind, ganz abgefallen, und das heißt, die wollen nichts mehr von Jesus wissen. Abfall ist nicht, wenn du jetzt sündigst, einfach in Worten, Gedanken oder Taten, sondern abfallen heißt, nichts mehr von Jesus wissen wollen. Das ist der Abfall, nur das. Ja? Also, wer irgendwie Fragen hat, ich habe gesündigt, kann ich noch gerettet werden? Natürlich, wenn du das bereust, dem Herrn bekennst und Buße darüber tust, bist du ein Kind Gottes weiterhin. Aber abgefallen, das sind eben die, die sagen, nein, bleib mir weg mit dem, ich will davon nichts mehr wissen. Das ist der Abfall. Ich hoffe, dass das deutlich wurde. Ganz wichtig, auch seelsorgerlich, wenn man Gespräche hat. Die Menschen, die in die Seelsorge kommen, die sind nicht abgefallen, sonst würden sie doch gar nicht mehr kommen, ist doch logisch. Gut, also, und dann heißt es aber, die wirklich abgefallen sind, ist unmöglich, die zur Buße zu erneuern, denn sie kreuzigen Jesus erneut und es zeigt auch, wie dramatisch und drastisch das ist. Davor möge der Herr bewahren, bei einem solchen Abfall. Übrigens, auch für Kinder noch einfach erklärt, das Wort Abfallen, ich erkläre es immer mit dem Apfelbaum, wenn es heißt, der Apfel ist vom Baum abgefallen, war der dann am Baum dran oder nicht? Ja, dann war er natürlich dran, er kann nicht irgendwie abfallen, wenn er nicht dran war. Also Abfall bezieht sich nicht auf Namenschristen, sondern auf solche, die wirklich am Weinstock Jesus waren und dann ja, abgeschnitten wurden oder sich selber losgelöst haben. Weitere Stellen noch, ich will es jetzt nicht endlos machen, aber vielleicht noch eine Viertelstunde. 1. Korinther 10, Vers 12, da steht auch ganz einfach, für jeden verständlich, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. So einfach ist das. Das kann man jedem lieben Bruder und lieber Schwester entgegenhalten, die sagen, ach, das Heil ist absolut unverlierbar, ich bin mir absolut hier für sicher und mir kann überhaupt nichts mehr passieren und wer meint, er stehe, sehe zu, dass ich falle. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir dauernd Zweifel haben müssen und keine Heilsgewissheit hätten. Ich habe auch Heilsgewissheit, aber die beruht nicht in mir, sondern in Christus. Er schenkt sie mir, aber ich weiß auch um meine Schwachheit. Das ist die Komplementarität wieder. In Christus 100% sicher, ganz klar. Aber ich Mensch, ich schwankendes Gefäß, ich brauche immer wieder die Ermahnung des Herrn, die Hilfe vom Herrn, die Vergebung. Darum geht es doch, dass wir realistisch bleiben auch über unsere Schwachheit. Gottes Souveränität trifft auf unsere Schwachheit, uns schwache menschliche Gefäße. Das ist der Schlüssel, um das richtig zu verstehen, um auch diese Konflikte rauszunehmen aus den ganzen Diskussionen, wenn man das mal versteht, diese Ergänzung, Komplementarität. 100% das Heilswerk angeboten, aber wir müssen schauen, dass wir es auch festhalten, natürlich durch die Gnade des Herrn, immer wieder ihn bitten, Herr, schenk mir die Kraft, fest zu bleiben. Nicht aus eigener Kraft, das wäre wieder ein Missverständnis. Es ist die Kraft des Herrn, die wir erbitten dürfen, Tag für Tag. Gott wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Ja, und dann gibt es ja die vielen Aufrufe in der Bibel. Bleibet treu, lasst uns festhalten, lasst uns aufeinander Acht haben, lasst uns nicht wanken. Die ganzen Aufrufe, Imperative wären überflüssig, wenn es das nicht alles gäbe, diese Gefahr zu wanken und zu fallen. Ja, dann noch ein anderer Gedanke in Offenbarung 3, Vers 5. Interessanter Hinweis, da heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und der Herr sagt, ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. In dieser Schriftstelle ist die Rede vom Buch des Lebens, des Lammes, also alle, die zu Jesus gehören, und dass es die Möglichkeit gibt, dass ein Mensch dort wieder herausgelöscht werden kann, sonst wäre das nicht so formuliert. Ich will seinen Namen nicht auslöschen. Aber das gilt nur für die Überwinder. Merkt ihr, wer überwindet, heißt es vorher. In 2. Mose 32, Vers 31 bis 33, bei Mose, da ist auch eine interessante Stelle über dieses Buch. Da heißt es, als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan, nämlich goldenes Kalb sich gebaut. Sie haben sich goldene Götter gemacht. Nun vergib ihnen ihre Sünde. Wo nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose ist bereit, sich selber zu opfern für das Volk. Aber das ist kein Opfer, das Gott annehmen könnte. Allein das Opfer Jesu wird angenommen. Ja, deshalb sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er am Kreuz hängt? Weil da unsere Sünden auf ihn geladen wurden. Und deshalb sagt dann Gott ihm die Antwort, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Also es gibt hier auch die Möglichkeit, aus dem Buch Gottes getilgt zu werden, wenn ein Mensch ja, abfällt und die Sünde so weit treibt, dass sie bis zum Ende ausgedehnt wird. Und dieser Götzendienst, ja, das hat Gott auch hart bestraft, immer wieder schon im Alten Testament. Was wird Gott erst heute dazu sagen, zum Götzendienst in unserer endzeitlichen Gesellschaft? Also ich komme zum Ende und möchte dann aber noch auf 3 oder 4 kurze Einwände am Schluss eingehen, die immer wieder vorgebracht werden. Zunächst mal die Zusammenfassung. Ein echtes Kind Gottes, ich denke, da sind wir uns auch alle einig, wird nicht das Bedürfnis haben, sich von Gott loszusagen, nachdem es Gottes Größe und Güte erfahren hat. Also davon gehen wir mal aus, dass ein solcher Abfall wirklich selten vorkommt, ein ganzer Abfall. Ein echtes Kind Gottes wird so überwältigt sein von der Liebe des Herrn, von der Vergebung der Sünde, vom Sinn des Lebens, den es gefunden hat, von der Liebe Jesu, dass es überhaupt nicht an Abfall denken möchte und sowas. Ja, das ist ganz klar. Das erklärt auch diese Lehre, was die so verbreitet ist. Das verstehe ich ja insofern weit auch. Aber gleichzeitig wird ein echtes Kind Gottes seinen Glauben durch die ernste Nachfolge Jesu und das Hervorbringen der Frucht des Geistes erweisen. Es steht auch geschrieben, die Frucht bringen, Johannes 15 oder Galater 5, Vers 20 bis 22, diese Geistesfrucht. Ein echtes Kind Gottes will also nicht abfallen, das ist ganz klar. Es wird aber trotzdem zugleich wissen um die Anfechtungen und Gefahren, die einem Gotteskind noch drohen können. Und wer von uns ehrlich ist, der weiß es auch, dass auch wir Christen doch immer noch angefochten werden können. Ich will jetzt nicht manipulativ fragen, ist jemand hier, der nie angefochten wird, ihr braucht euch nicht melden. Also ich denke, jeder, der ehrlich ist vor Gott und sich selber, der wird es sagen. Wir haben noch Kämpfe und selbst der Apostel Paulus in Römer 7 hat geschrieben, ich sage es jetzt frei, nicht das Gute, das ich tun will, tue ich, sondern das Böse, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Das ist unser Zustand, bis wir beim Herrn sind. Und wie sehr wünschen wir uns deshalb, manchmal, Herr, nehme ich doch jetzt schon weg, dass diese Kämpfe aufhören. Aber es gilt auch nicht nur Bewahrung, sondern eben die Bewährung. Der Herr möchte auch, dass wir überwinden, dass wir uns bewähren in seiner Kraft, um seine Hilfe ihn bitten. Also wir wissen, wenn wir ehrlich sind, um die Anfechtungen und Gefahren, die einem Gotteskind noch drohen können, und dementsprechend sollen und müssen wir wachsam und nüchtern bleiben. Seid wachsam und nüchtern, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Genau, das ist wichtig. Und wenn wir das erkennen, dann verstehen wir auch das Wort Gottes besser. Wir brauchen immer wieder Buße, Reinigung und Kraft vom Herrn. Jetzt gehe ich noch auf 4 Einwände kurz ein, die ich schon gehört habe von lieben Geschwistern, die dieser Lehre der Unverlierbarkeit festhalten und dann diese Einwände bringen. Das erste ist, sie sagen, Glaube und Wiedergeburt sind nicht dasselbe. Gläubige können abfallen, Wiedergeborene nicht. Hat das auch schon gehört, das Argument? Die sind nur gläubig, aber nicht wiedergeboren. Ja, aber ich frage mich, hoppla, wo steht denn das, dass jetzt Gläubige nicht wiedergeboren sind? Ich denke, dass man hier von einem bloßen Kopfglauben ausgeht. Wer nur einen Kopfglauben hat, ist wirklich nicht wiedergeboren. Denn es heißt in Jakobus 2, Vers 19, die Dämonen glauben auch und zittern. Die haben nur den Kopfglauben, aber die haben nicht die Liebe zum Herrn. Die haben nicht die Wiedergeburt. Das ist nur ein Verstandesglaube. Okay, da kann man natürlich abfallen, wenn man nur einen Verstandesglauben hat. Aber der rettende Herzensglaube, der ist doch identisch mit der geistlichen Neugeburt. Das haben schon die pietistischen Väter so erkannt und ich denke auch schon die Reformatoren. In Epheser 1 steht in Vers 13 bis 14, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also gläubig geworden und sogar versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ist das nicht die Wiedergeburt, dieser Glaube, dieser rettende Herzensglaube? Also das ist eine seltsame Konstruktion, dass man hier einen Unterschied machen will. Und dann die Stellen, wo es heißt, gläubig und dann abgefallen, das seien keine Wiedergeborenen gewesen. Das wird so ein bisschen die Bibel so hingedreht, damit es ins Lehrsystem passt. Und das dürfen wir aber nie tun, liebe Geschwister. Die Bibel in unser System biegen. Dann wird gesagt von Vertretern der Unverlierbarkeit, ein Kind bleibt immer ein Kind. Wie im Irdischen, so im Geistlichen. Das sieht man etwa im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Werde ich jetzt nicht vorlesen. Ich hoffe, ihr kennt das alles. alle dieses Gleichnis. Aber wenn man dieses Gleichnis liest, dann sieht man, dass gerade dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, 11 bis 32, zeigt, dass der Sohn zwar im irdischen Leben weiterhin der Sohn des Vaters geblieben wäre, ist ja klar, es war immer der irdische Sohn des Vaters, aber im geistlichen Sinne wäre er trotzdem verloren gegangen, wenn er nicht von seinem verderblichen Weg umgekehrt wäre. Also muss zwei Ebenen unterscheiden, biologisches Sohn sein und geistliches Sohn sein. Biologisch ist er natürlich der Sohn, immer, ja. Selbst verstoßene Söhne bleiben immer noch die leiblichen Söhne. Aber geistlich war er gar nicht der Sohn des Vaters, wenn man jetzt hier Gott unter versteht, sondern erst als er von den Schweinen umgekehrt ist zum Vaterhaus und sich bekehrt hat und auch neu geboren wurde. Ja, das ist das Gleichnis. Also er war biologisch immer das Kind, aber nicht geistlich. Erst nach seiner Umkehr wurde er geistlich zum Kind Gottes, wäre er nicht zum Vater umgekehrt, wäre er trotz seiner biologischen Sohnschaft verloren gewesen. Also man darf hier die Ebene nicht vermischen. Dann weiteres Argument, Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich hoffe, ihr kennt das auch. Matthäus 25, 1 bis 13. Da wird gesagt, nur die 5 Klugen sind gerettet gewesen, die 5 Törichten nicht. Bei denen wird ja die Tür zugemacht, sie haben keinen Zugang zum Himmelreich. Aber wie ist das? Waren die 5 törichten Jungfrauen einmal gläubig und gerettet oder nicht? Es gibt unterschiedliche Ansichten. Ich denke, sie waren gerettet, sind aber abgefallen. Warum? Es heißt von allen, dass sie Jungfrauen waren und damit zum Herrn gehört haben. Ja. Es stehen ja für die eine Braut eigentlich. Ja. Also die 10 Jungfrauen sind ja ein Bild für die Braut Christi, die sich aber aufteilen kann in Gerettete und Abgefallene. Sie waren alle Jungfrauen und hatten alle Lampen bei sich als Licht. Ja, sie hatten diese Erleuchtung durch Gott. Und sie hatten auch alle Öl am Anfang. Warum? Es heißt, dass die Lampen der Törichten erlöschen, Vers 8. Und wenn sie erlöschen, müssen sie gebrannt haben. Ist doch logisch. Muss einfach logisch denken. Die können nicht erlöschen, wenn kein Öl drin gewesen wäre. Und Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Sie hatten also den Heiligen Geist. Dass Öl ein Symbol für den Heiligen Geist ist, steht etwa in 1. Samuel 16, Vers 13 bei der Salbung der Könige durch Propheten oder Sacharja 4, Vers 14 und Jakobus 5, 14 bei der Krankensalbung und so weiter. Also durch Älteste, Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Bei den Törichten war der Ölvorrat ausgegangen, deshalb sind ihre Lampen erloschen, sodass sie die Klugen um Öl anbetteln mussten. Gebt uns von eurem Öl, unsere Lampen sind ausgegangen. Das heißt, so verstehe ich es, gibt natürlich auch andere Auslegungen, das ist mir klar, die 5 törichten Jungfrauen waren im Laufe ihres Glaubenslebens erkaltet und schließlich abgefallen. Eingeschlafen sind sie alle, weil es so lange gedauert hat, das ist was anderes, aber abgefallen ist etwas anderes als nur eingeschlafen. Ja, einschlafen, wir können alle mal müde werden, aber sind trotzdem noch Christen. Aber die sind wirklich lau geworden, erkaltet und abgefallen. Wir können gerne nachher noch reden, wenn ihr eine ganz andere Sicht habt. Aber das ist eben für mich so diese Logik von den erloschenen Lampen. Und dann gibt es noch ein Argument, was gebracht wird beim Gleichnis vom Sämann und vierfachen Ackerfeld, Matthäus 13, wird gesagt, das sind die ersten 3 Böden Bilder für Namenschristen, keine echten Christen, die abfallen können. Der 4. Acker dagegen, der gute Frucht bringt, steht für echte Gläubige, die nicht mehr abfallen. Ihr wisst ja, der harte Weg, wo die Vögel das gleich wegpicken, das Wort Gottes, der Teufel guckt, dass gleich gar nichts ins Herz geht. Das ist klar, das sind keine Christen. Und dann gibt es aber die anderen, die wetterwendig sind oder wo es unter die Dornen fällt und erstickt wird von den Sorgen des Lebens, vom Reichtum, von den Vergnügungen. Die haben sich mal bekehrt, sind dann aber abgefallen. Ja, das sind wirklich Abgefallene. Aber bei dem 4. Boden mit der echten Frucht, da geht es eigentlich jetzt gar nicht drum in diesem Gleichnis, ob jemand abfallen kann oder nicht. Es geht einfach darum, dass das Wort Frucht bringen soll. Es wird aber nichts gesagt, ob jetzt der Frucht bringt, nicht doch irgendwann auch schwach werden und abfallen kann. Also ein Gleichnis hat immer einen Zielpunkt, einen Scopus und hier geht es um die Frucht, die gebracht werden soll. Mehr kann man dieses Gleichnis nicht reinlegen. Also auch tiefgründig Bekehrte können schwach werden und abfallen, und zwar dann, wenn sie die Ermutigungen und Ermahnungen Gottes nicht ernst nehmen. Aber wie gesagt, dieses Gleichnis darf man da nicht überdehnen. Ich schließe deshalb mit folgendem Ergebnis jetzt nochmal endgültig für heute. Gott hat ein vollkommenes Heil in seinem Sohn Jesus Christus für uns erwirkt. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie das Heil in Christus dauerhaft bewahren. Rettung und Bewahrung des Heils. Zugleich stellt Gott jeden Menschen vor die Entscheidung, das Heil in Christus anzunehmen oder abzulehnen. Wir sind keine Marionetten. Der Herr zwingt niemand zur Bekehrung, sondern lädt dazu ein. Der Glaube, den Kernsatz habe ich jetzt mal sofort versucht zu formulieren, der Glaube ist eine freie Entscheidung des Menschen als Antwort auf das gnädige Ziehen Gottes. Nochmals, der Glaube ist eine freie Entscheidung des Menschen als Antwort auf das gnädige Ziehen Gottes. Gott erinnert immer wieder an seine Liebe und ermahnt den Menschen, das Heil festzuhalten und vom rettenden Glauben nicht abzufallen. Das ist Gottes Wunsch und Ziel, und er versucht uns immer wieder zu ermahnen, einzuladen. Und so gelten uns für uns die Verheißungen und Ermahnungen gleichzeitig. Und so schließe ich mit einer Stelle, wo auch beides wieder drinsteht, das Prinzip der Komplementarität findet sich auch hier in 1. Petrus 5, 6 bis 11. Da heißt es, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also, das heißt, wir müssen uns nicht zersorgen über unser Heil. Er sorgt für uns. Wir dürfen ruhig schlafen, können im Frieden wandeln. Gleichzeitig heißt es aber gleich im nächsten Vers, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das gilt auch für Gläubige. Und dann heißt es, weil wir darauf antworten, auf diesen Angriff des Feindes. Dann heißt es, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Also Gott will uns stärken, aber wir müssen auch stark uns machen lassen von ihm und diesen Kampf führen in seiner Kraft. Und dann endet dieses Zitat aus 1. Petrus 5 mit der Doxologie, mit dem Lobpreis Gottes. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Und dazu sagen auch wir Amen und möchte euch einladen zum Gebet. Wir erheben uns dazu. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du in deinem geliebten Sohn Jesus Christus das Heilswerk zu 100% vollbracht hast. Es ist vollbracht. Es ist alles deine Gnade, dein Geschenk, und wir dürfen es im Glauben annehmen. Herr, wir danken dir, alle, die es schon erlebt haben und angenommen haben, dass wir deine Kinder sein dürfen. Du rufst uns aber auch auf, nüchtern und wachsam zu bleiben und in deiner Kraft fest zu bleiben. Und so bitten wir dich täglich um deine Kraft, dass wir auch diesen Kampf des Glaubens führen, von Sieg zu Sieg, nicht in uns, sondern indem du in uns wohnst, Herr. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, das ist unsere Kraftquelle, und dafür loben und preisen wir dich. Und wir sehen auch, wenn da Lehrunterschiede sind, Erkenntnisunterschiede, weil wir Menschen sind, Herr. Ja, lass uns barmherzig miteinander sein, wenn jemand eine andere Sicht und Erkenntnis hat. Lass uns erkennen, dass das Entscheidende ist, dass wir gerettet sind, dass wir diese Gnade in dir haben, Herr, und dass wir einmal dich schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. So bitten wir dich, lass uns die Wahrheit mit der Liebe verbinden, so wie dein Wort es uns sagt, und lass uns festbleiben bis ans Ende durch deine Barmherzigkeit. Amen.